Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Willkommen zur dritten Sendestunde unserer Jubiläumsausgabe hier am 21. November 2021. Wir senden noch bis 16 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit, hier auf der 6070 kHz mit 100 kW aus Mussbrunn. Empfangsberichte sind wie immer sehr willkommen. Ihr schickt sie entweder per Elektropost an uns oder ganz klassisch per Post. Hier die Adressen. maxberger@smradio-dessau.de oder an Max Berger in die Naumburger Straße 49 in 04229 Leipzig-Plagwitz.
Ich wiederhole nochmal maxberger@smradio-dessau.de oder Max Berger in die Naumburger Straße 49 in 04229 Leipzig-Plagwitz. All dies findet ihr aber natürlich nochmal auf unserer Internetseite www.smradio-dessau.de. Und in den kommenden Monaten ziehe ich dann wieder nach Dessau und ab da solltet ihr dann die Empfangsberichte wieder nach Dessau schicken. Die Adressen, die sagen wir euch nochmal, die stehen aber auch schon auf unserer Internetseite. Und der ein oder andere Stammhörer, der schon vor 2017 hier eingeschaltet hat, der kennt auch noch unsere Dessauer Adresse. Dort könnt ihr dann generell jederzeit eure Empfangsberichte hinschicken. Genau.
So, wird mir auch Zeit, dass die Moderation nach Dessau zurückkehrt. Kommen wir nun zur Wiederholung.
Aber komm, wir nehmen hier die ganze Sendung hier in Dessau auf.
Das stimmt allerdings.
Gut, ich bin nochmal quer durch Deutschland gereist, nur für diese Sendung.
Ich bin heute schließlich nicht in Magdeburg für diese Sendung.
Und ich habe frei genommen und weiß gar nicht, wie ich ohne Arbeit hier leben kann. Ich kribbelt das richtig in den Fingern. Ich habe hier heute einen Tag frei Urlaub genommen und ich bin schon ganz nervös. Ich freue mich auf morgen, dass ich wieder in die Knochen müde darf.
Kommen wir aber nun zur Wiederholung. Dieses am 23.11. von 15 bis 18 Uhr UTC. Sagt man da Uhr? Man sagt UTC. Auf der 3955 kHz. Nun hat Max noch einen weiteren Interviewpartner für euch. Christoph von Radio Zeta 2 aus Hartenstein.
Für meine Jubiläumssendung bin ich kreuz und quer durch die Republik gefahren, bin jetzt in Hartenstein gelandet bei Christoph von Radio Zeta 2. Hallo Christoph.
Ja, hallo und grüß dich, Max.
Es freut mich, dass du mir die Tür aufgemacht hast und ich habe auch mal ein paar Fragen mitgebracht und wollte auch mal wissen, was denn Radio Zeta 2 überhaupt bedeutet.
Ja, da bist du jetzt nicht der Erste, der das fragt, aber ich beantworte das ganz gern und auch ganz sachlich. Die Worte oder die Buchstaben SE stehen für Sender und TA für Tannenberg. Das hat mit der geografischen Lage zu tun. Ein Haus mit Blaufichten ringsherum, schön auf dem Hügel. Und das hat mir die Inspiration gegeben, Zeta 2 daraus zu machen. Die 2 ist willkürlich gewählt, hat also keine direkte Bedeutung.
Ja, auch ganz interessant. Und wie bist du überhaupt zum Radiosenden gekommen oder auch zum Radio selbst machen? Du machst ja auch selbst Programm.
Ja, das ist ein Hobby seit 15 Jahren. Also das heißt, da war ich noch ein Schüler und mich hat Radio unwahrscheinlich interessiert. Habe das Radio regelrecht verschlungen. Ich hatte damals ein Kofferradio und da sind mir die Sendungen, habe ich aufgeschrieben und also was man machen kann. So richtig ein bisschen verrückt musste sein, um das dann auch weiterzuführen und das habe ich bis heute getan.
Ja, und du sendest ja auch selbst, du hast ja auch sogar hier auf dem Dachboden einen klitzekleinen Sender stehen, hat ja auch nicht jeder. Mit wie viel Leistung sendest du denn? Du darfst ja auch offiziell senden.
Ich darf offiziell senden und wir sind bei einer Leistung von einem Kilowatt.
Und du sendest ja auch auf DRM, beziehungsweise hast es vor, auf DRM zu senden. Was hast du da so geplant zu senden, parallel zu deiner anderen Frequenz, wo du ganz klassisch sendest?
Ja, geplant ist erst einmal als Versuchssendung diese DRM-Geschichte, diese digitale Ausbreitung, was ja hier für Sachsen wichtig ist. Hier darf ja dürfen keine analogen Programme ausgestrahlt werden. Deswegen DRM. Und das ist eine kleine Herausforderung, würde ich sagen. Und wenn alles klappt mit den Genehmigungen, werden wir bis Jahresende alles in Sack und Tüten haben, wie man sagt. Und dann werden wir sehen, wie es hier läuft. Und die normale Frequenz, die analoge Frequenz, das ist ja mittlerweile auch schon durchgestellt worden, die werden wir aus Thüringen ausstrahlen, denn dort ist das möglich.
Ja, dann werden wir mal gespannt sein, wann du denn wirklich hier auf Sendung gehst. Und du sendest ja auch auf Kurzwelle, also ja, klar, aber auch über die Sendestelle Nauen. Wie kommst du dazu, dass du über Nauen sendest und nicht zum Beispiel über Mussbrunn?
Ja, das kann ich ganz deutlich sagen. Nauen ist mir erstmal naheliegender, weil von der qualitativen Seite her Nauen wirklich den Anforderungen entspricht, die mir auch so vorschweben. Ja, was soll ich da sagen, ohne jemanden da ins Fettnäpfchen zu drehen. Moosbrunn ist mir qualitativ nicht so hochwertig wie eben Nauen beispielsweise. Und daher habe ich mich für Nauen entschieden.
Ja, wir bleiben trotzdem bei dem Sender Moosbrunn. Deswegen wird auch die Sendung hier gerade ausgestrahlt über den Sender Moosbrunn mit 100 Kilowatt. Und wie ist denn eigentlich bei dir so die Resonanz auf deine Sendung? Und ja, wie viele Hörer schreiben dir denn so in etwa? Bekommst du viel Post, wenig Post? Wie ist das bei dir?
Ich will mal andersrum anfangen. Nach einer Sendung habe ich immer 14 Tage zu tun, um alle zu beantworten. Das heißt also, ich kriege schon relativ viel Post. Ich will das jetzt in Zahlen nicht unbedingt so sagen, weil das unterschiedlich ist. Aber für unseren Zweck oder für unsere Geschichte, wie wir haben, sind, glaube ich, 50 oder 70 Zuschriften schon sehr viel. Und da bin ich auch ganz dankbar, denn mehr könnte ich so einfach gar nicht bearbeiten. Insofern ist das schon eine gute Quote.
Wir hatten ja auch mal vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Wie ist das eigentlich bei dir? Bei mir wechselt ja nun von Sendung zu Sendung immer das Motiv der QSL-Karte. Wie ist das bei dir? Hast du ein Motiv, mehrere Motive? Machst du auch so viel Aufwand wie ich, oder?
Nicht ganz so viel Aufwand. Wir hatten uns ja vorher drüber unterhalten. Ich habe 3 QSL-Karten. Das resultiert aus den verschiedenen Standorten, von wo aus die Sendung abgestrahlt werden. Einmal hier seht ihr 2 direkt von Hartenstein bzw. Gera. Aber auch von Nauen oder aus Nauen, da habe ich die große Karte. Und auch über Channel 292, da gibt es eine extra Karte. Also insgesamt 3 Motive.
Und die Hörerpost bearbeitest du sicherlich ganz allein, oder?
Das mache alles ich ganz allein, denn ich bin so ein One-Man von dieser Station. Kleine Zuarbeiten, ja, da mit Interviews und so, da geht es schon hin und wieder mal an andere Personen ran. Aber von der Gestaltung her, von der sendetechnischen Seite her, von den Hörerpostbeantwortungssachen liegt alles auf meiner Schiene.
Da bin ich ja froh, dass ich Unterstützung durch Daniel und meinen Vater bekomme, dass wir da alle zusammen an einem Strang ziehen. Und auch wenn ich nicht so viel Zeit habe, es dann mal relativ schnell geht, eine Sendung zu schneiden. Ich danke dir für das Interview, dass du Zeit hattest, in meiner Jubiläumssendung mal Gast sein zu dürfen. Das Ganze war schon im vergangenen Jahr geplant, fiel aber leider ein bisschen ins Wasser und deswegen jetzt zu meinem 5-jährigen Jubiläum hat es denn nun geklappt. Vielen Dank, Christoph, dass du die Zeit hattest.
Gerne, ich bedanke mich auch und wünsche auch für das Jubiläum noch alles Gute.
Vielen Dank.
Auch wenn wir schon kurz vorm Ende unserer Sendung sind, haben wir noch einige Beiträge für euch. Gleich heute wollen wir die Reihe der
historischen heißt das Wort.
Danke. Der historischen Tondokumente fortsetzen.
Achtung! Hier ist die NORAK in Kiel. Wir sprechen für sämtliche reichsdeutschen Sender und für den österreichischen Rundfunk.
Hier ist natürlich nicht die NORAK. Ihr ahnt es natürlich, wer er ist. Hier ist SM Radio Dessau. Und ich möchte euch heute einige Tondokumente vorstellen von Paul Ludwig Hans Anton von Benekendorf und von Hindenburg. Besser bekannt als Paul von Hindenburg. Und in unserem ersten Tondokument gehen wir zurück in das Jahr 1931 und begleiten den Stapellauf des Panzerschiffes Deutschland, welche aber auch aus welchen Gründen auch immer nicht richtig funktionierte.
Achtung! Hier ist die NORAK in Kiel. Wir sprechen für sämtliche reichsdeutschen Sender und für den österreichischen Rundfunk. Meine Damen und Herren, in dieser halben Stunde des 19. Mai 1931 wollen wir den Stapellauf des Panzerschiffes Ersatz Preußen miterleben.
Der Herr Reichskanzler Dr. Brüning wird nun seine Rede beginnen.
Dass wir aber bemüht sind, unserem Volke das geringe Maß von Sicherheit zu verbürgen, das uns die Verträge zugebilligt haben, ist selbstverständlich. Auch das liegt im Interesse Europas.
Meine Damen und Herren, es ist jetzt ein Moment eingetreten, der nicht vorgesehen war.
Das
Schiff läuft vorzeitig vom Stapel. Es ist Deutschland getauft.
Sinnbild und Bürger.
Es taucht mit dem Achterstäben tief ein, schwimmt jetzt auf und liegt nun brausend mit seiner ganzen Größe auf dem mittleren Hafenbecken, umschwärmt von Schleppdampfern, die auf das Schiff fahren, um es wieder an die Werft heranzuholen. Es ist hier der wohl einzig dastehende Fall passiert, wahrscheinlich durch verkehrt verstandene Anweisungen, dass das Schiff vorzeitig herunterlief, bevor der Herr Reichspräsident den Taufakt vollzogen hatte.
Nun gleite hin in dein Element und ziehe hinaus auf das weite Meer. Tue dort deine Pflicht und Schuldigkeit, sei es um Zeugnis abzulegen von deutscher Arbeit und deutschem Können, sei es zum Schutze des geliebten Vaterlandes. Halte deine Flagge stets rein und hoch in Ehren. Dann wirst du deines Namens immer würdig sein, den ich dir nun gebe. Du heißt Deutschland.
Eine kleine Randnotiz noch zur Deutschland. Dieses Schiff wurde auf Befehl Hitlers 1939 in die Lützow umbenannt. Ganz einfach aus dem propagandistischen Grund, falls das Schiff unterging während des Krieges, so hätte man oder hätten die Alliierten sagen können, Deutschland wäre untergegangen. Das wollte man vermeiden. Es war in vielen Einsätzen bis zu seinem Ende und das war im April 1945 bei dem großen Bombenangriff auf Swinemünde. Es wurde schwerst beschädigt und dann selbst versenkt und man hat aber noch versucht, das zu bergen nachher nach dem Krieg. Ich möchte keine spezielle Sendung über Paul von Hindenburg machen, aber so viel sei erwähnt, dass er am 2.10.1847 in Posen geboren wurde und am 2. August 1934 starb auf Gut Neudeck in Ostpreußen. Für ihn war die Offizierslaufbahn bestimmt und so ging er 1859, er war damals 12 Jahre alt, in eine Kadettenanstalt. Also mit 12 Jahren hat man damals sich begonnen, auf ein militärisches Leben vorzubereiten. Er ging 1911 in den Ruhestand. Er meldete sich freiwillig, als der Weltkrieg ausbrach. Damals war der Begriff Erster Weltkrieg ja noch unüblich, da man nicht wusste, dass man einmal diese Kriege nummerieren musste. Wir hören jetzt erst einmal einen Teil aus der Silvesteransprache von 1931, welche auch im Rundfunk übertragen wurde.
Ich bin mir voll bewusst, welche gewaltigen Opfer von jedem von uns verlangt werden, damit wir es versuchen können, durch eigene Kraft die gegenwärtige Notzeit zu überwinden. Dem deutschen Volke gebührt aufrichtigster Dank und hohe Anerkennung für die bisher bewiesene Opferbereitschaft und für die Geduld, mit der es in Erkenntnis der harten Notwendigkeit alle Leiden und alle Lasten getragen. Das sei hier zuerst bemerkt. Aber die Größe dieser Opfer, die wir bringen, berechtigt uns dem Auslande gegenüber gleichzeitig zu der Forderung, sich unserer Gesundung nicht durch Zumutung unmöglicher Leistungen entgegenzustellen. Auch in der Abrüstungsfrage darf Deutschland sein gutes Recht nicht vorenthalten werden. Unser Anspruch auf gleiche Sicherheit ist so klar, dass er nicht bestritten werden kann. Unwillkürlich denke ich zurück an Tannenberg. Unsere Lage war damals gleichfalls schwierig. Sehr gewagte Entschlüsse mussten gefasst und hohe Anforderungen an die Truppe gestellt werden, um des Erfolges nach Möglichkeit gewiss zu sein. Da mag mancher innerlich Bedenken gehegt haben, aber das Band gegenseitigen Vertrauens, treuer Kameradschaft, inniger Vaterlandsliebe und der Glaube an das uns selbst hielten uns fest zusammen, sodass die Entscheidung nach mehrtägigem heißen Ringen zu unserer Gunsten ausfiel. Auch heute rufe ich abermals in ernster Zeit, und zwar ganz Deutschland, auf zu gleicher treuer, schicksalsverbundener Einigkeit. Lassen Sie uns Hand in Hand unverzagt der Zukunft mit Ihren sorgenschweren Entscheidungen entgegengehen. Möge keiner dem Landes Zukunft verhalten. Gott hat Deutschland schon oft aus tiefer Not errettet. Er wird uns auch jetzt nicht verlassen. Und nun wünsche ich dem deutschen Volke in seiner Gesamtheit und jedem einzelnen Deutschen aus vollem, treuem Herzen ein gesegnetes neues Jahr.
Erst wollte man ihn gar nicht im kaiserlichen Hauptquartier haben. Er wurde dann aber nach Ostpreußen beordert zur 8. Armee, die in einer großen Umfassungsschlacht vom 26. bis 30. August 1914 die russische Narew-Armee vernichtend schlug. Er galt als der Retter Ostpreußens. Diese Schlacht begründete auch seinen späteren Ruhm, obwohl er öfter wiederholt hat, während dieser Schlacht gut geschlafen zu haben. Aufgrund seiner Intervention nannte man es später die Schlacht von Tannenberg. Das war zwar geschichtsrevisionistischer Blödsinn, aber es mehrte seinen Ruhm. Wir gehen wieder in die Nachkriegszeit und hören die Neujahrsansprache an das Diplomatische Korps 1932.
Sie haben eine nur zu schmerzliche Wahrheit ausgesprochen, wenn Sie darauf hinwiesen, wie überreich an Sorgen und Schwierigkeiten das vergangene Jahr für das deutsche Volk gewesen ist. Es hatte Einsetzung äußerster Kraft zur Ergreifung ungewöhnlicher Maßnahmen bedurft, um unser staatliches und wirtschaftliches Leben vor gefahrvollen inneren Erschütterungen zu bewahren. Aber noch ist die Krise nicht überwunden. Noch sehen sich Millionen arbeitsloser Volksgenossen ohne sichere Daseinsgrundlage. Noch haben auch die anderen Schichten der Bevölkerung hart gegen die Not der Zeit zu kämpfen. Unsere Sorge um die Zukunft wird verstärkt durch die von Ihnen mit vollem Recht hervorgehobene Tatsache, dass sich wichtige internationale Probleme ohne Lösung von einem Jahr ins andere hinschleppen und mit immer schwererem Druck auf der Welt lasten. Sicherlich steht hierbei das Wirtschaftsproblem an hervorragender Stelle. Denn die Kräfte des einzelnen Landes reichen nicht aus, um allen seinen Bewohnern Arbeit und Brot zu verschaffen. Es bedarf vor allem einer großzügigen Neuordnung der zwischenstaatlichen Handelsbeziehungen, wenn die Lebensbedingungen für die Völker wieder erträglicher werden sollen. Aber von der wirtschaftlichen Seite allein wird sich freilich die gegenwärtige Weltkrise nicht meistern lassen. Ihre Bewältigung kann nur dann gelingen, wenn die Grundlage aller Völkerbeziehungen, das gegenseitige Vertrauen, wiederhergestellt wird. Das hat sich bei allen internationalen Bemühungen der letzten Zeit immer klarer gezeigt und ist immer mehr Allgemeingut der Erkenntnis geworden. So treten neben die wirtschaftlichen Probleme mit nicht minderer Dringlichkeit die großen politischen Probleme, Fragen, die heute der Lösung harren. Mit steigender Spannung wird ihre weitere Entwicklung gerade vom deutschen Volke verfolgt, dessen höchste Lebensinteressen hierbei auf dem Spiele stehen. So ist es denn mehr als je das Gebot der Stunde, alle gutwilligen und fördernden Kräfte zusammenfassen und zur Beseitigung der Schwierigkeiten, die heute nahezu überall in der Welt das politische, wirtschaftliche und soziale Leben der Völker bedrängen. Möge es im neuen Jahr endlich gelingen, einen entscheidenden Wandel der Dinge herbeizuführen und den Weg wieder frei zu machen für den Fortschritt der Menschheit.
Dieser Mann, der behauptete, dass ihm der Krieg wie eine Badekur bekommen sei und der sich rühmte, nie ein Buch in der Hand gehabt zu haben oder gelesen zu haben, außer dem preußischen Exerzierreglement, dieser Mann wurde 1925 im Land der Dichter und Denker zum Reichspräsidenten gewählt. Hier seine Erklärung zum nochmaligen Antritt für eine zweite Amtszeit.
Nach ernster Prüfung habe ich mich entschlossen, mich dem deutschen Volke für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stellen. Alte Soldatenpflicht verlangt von mir, in unserer schweren Zeit auf meinem Posten zu verharren, um das Vaterland vor Erschütterungen zu bewahren. Der Umstand, dass die Aufforderung an mich aus allen Schichten des Volkes gekommen ist, macht mir den schweren Entschluss leichter. Denn nur auf der Grundlage vollster Unparteilichkeit und Unabhängigkeit habe ich die Kandidatur übernommen. Ich habe es abgelehnt, irgendwelche Bindungen nach der einen oder nach der anderen Seite einzugehen. Ich will, wie bisher, auch im Falle meiner Wiederwahl, der Treuhänder des ganzen deutschen Volkes sein und nicht der Beauftragte einer Partei oder einer Parteiengruppe. Nur Gott, dem Vaterlande und meinem Gewissen will ich verantwortlich sein. So habe ich es bis jetzt gehalten und so werde ich auch weiter handeln. Wie bisher in meinem Leben, so werde ich, falls ich wieder gewählt werde, auch in der Zukunft mit allen Kräften Deutschland dienen, um ihm nach außen zur Freiheit und Gleichberechtigung, nach innen zur Einigung und zum Aufstieg zu verhelfen. Die deutsche Würde und Ehre zu wahren und gegen Angriffe zu schützen, wird stets meine vornehmste Aufgabe sein. Für mich gibt es nur ein wahrhaft nationales Ziel: Zusammenschluss des Volkes in seinem Existenzkampf, volle Hingabe jedes Einzelnen in dem harten Ring um die Erhaltung der Nation. Dazu verhelfe uns Gott.
Über Hindenburg, dem Erfinder der Dolchstoßlegende, ließe sich sicher noch viel erzählen. Auch war er später so verwirrt, dass Hitler einmal erzählte, er habe ihn mit Majestät angeredet. Von ihm stammt auch der Satz, dass jede junge Generation das Glück haben müsse, einen Krieg zu erleben. Es gab zwar etliche Städte auch in der Bundesrepublik, die nach dem Krieg dann seine Ehrenbürgerschaft getilgt haben, aber er ist ja noch immer in vielen weiten Kreisen der bundesrepublikanischen demokratischen Christen sehr verehrt. Und es fällt schwer, eine Straße umzubenennen, eine Hindenburgstraße umzubenennen, in Orten, wo die CDU und FDP regiert. Erstaunlich ist, dass in Berlin, wo die Grünen mit den Linken zusammenwüten, erst 2020 Hindenburg aus der Ehrenbürgerschaft entlassen wurde. Als letztes Tondokument mit Hindenburg hören wir einen Ausschnitt aus einer Wochenschau zu seinem 86. Geburtstag.
Seine Exzellenz, unser lieber Herr Feldmarschall, der Gutsherr von Neudeck und Lamnau, hoch!
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 Hoch! Hoch!
Und nun wollen wir aber gemeinsam vor allen Dingen in dieser Stunde unseres teuren Vaterlandes gedenken. Wir müssen einig sein in Liebe und Treue zu ihm. Dann wird Gott der Herr auch seine schirmende Hand über unser Vaterland immer halten. Und bekräftigt das mal mit mir zusammen in dem Rufe: Unser teures deutsches und preußisches Vaterland. Hurra! Hurra! Hurra!
Ich habe lange überlegt, wie ich diesen Beitrag abschließen kann. Ich habe mal in meinem Plattenschrank nachgeschaut und habe ein Lied gefunden, das aus dem Zweiten Weltkrieg ist und eigentlich mit Hindenburg in dem Sinne jetzt gar nichts zu tun hat, aber es besingt in einer Verlogenheit die Ereignisse des Augustes 1914, also den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und es ist gesungen vom Reichsschnulzenheini Wilhelm Striens, wie er damals im Volksmund genannt wurde. Und ja, ich weiß nicht, ob das Lied jetzt genau hier so gut herpasst, aber ich spiele es jetzt einfach mal hier in diesem Beitrag.
Als wir im August hinausgezogen sind, da hast du mich zum Sammelplatz gebracht. Du trugst auf deinem Arm unser kleinstes Kind und du hast mich so fröhlich angelacht. Du sagtest unserem Jungen, schau, dort steht der Vater, ja. Und du warst eine kleine, tapfere Frau, die ihren Liebsten scheiden sah. Tapfere kleine Soldatenfrau, warte nur bald, kehren wir zurück. Tapfere kleine Soldatenfrau, du bist ja mein ganzes Glück.
Tapfere kleine Soldatenfrau, ich weiß, wie du freundlich an mir.
Unser soll es immer sein, unser denk ich ja auch kein. Und aus dem Felde von Herzen krieg ich dich.
Tapfere kleine Soldatenfrau, warte nur bald.
Kleine Soldatenfrau, ich weiß, wie so treu du denkst an mich. Unser soll es immer sein, unser denk ich ja auch dein. Und aus dem Felde von Herzen spricht ich.
Hear the drums echoing tonight,
She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
»1923 begann in Deutschland das Rundfunkzeitalter. Die ersten Sendungen kamen aus dem Berliner Voxhaus. Dort war auch der Sender installiert. 1929 gab es in Deutschland 9 Rundfunkgesellschaften und 27 Sender. Die Teilnehmerzahl war auf über 3 Millionen angestiegen. Die Räumlichkeiten im Berliner Voxhaus wurden zu eng. Und es erfolgte der Bau des Haus des Rundfunks in der Berliner Masurenallee. Die Grundsteinlegung war am 29. Mai 1929. Wir hören jetzt die Reportage zur Grundsteinlegung.
Der Herr Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
Der Wissenschaft verbunden. Der Kunst dienstbar. Dem Volke zur Bildung.
Herr Oberbürgermeister Dr. Böss.
Rundfunk ist Volksgut. Rundfunk ist deutsches Reichsgut. Die Rundfunkgesellschaft ist auch Berliner Gut.
Herr Staatssekretär Dr. Bredow.
Im Gedächtnis von Heinrich Hertz, Adolf Slaby, Ferdinand Braun.
Herr Dr. Magnus.
Dr. Magnus, Leiter der Reichsrundfunkgesellschaft.
Deutschen Geist trage die Welle in deutsches Land und weit in alle Welt.
Direktor Knöpfke.
Wir legen den Grundstein zum Haus einer großen, wahren Freundschaft. Von hier aus werden übers Jahr Menschen mit der Klarheit ihrer Stimme, ihrer Gesinnung, ihrer Kunst, ihrer Kenntnis der ganzen Welt dienen. Von hier aus werden sie zu ihren Mitmenschen gehen, ohne das Haus, das sich über diesen Stein erheben wird, zu verlassen. In diesem Haus werden Funken der Liebe, der Freude, der Mutigung zu allem Schönen, Wahren, Großen, Wach gehalten werden. Daran wollen wir denken. Jedes Mal, wenn wir das künftige Haus Funkhaus nennen.
Herr Schubert, Leiter der Deutschen Welle.
Dem Einzelnen, dem Volke, der Menschheit diene die Deutsche Welle.
Ich habe nunmehr die Bauurkunde zu verlesen. Bauurkunde. Am 29. Mai 1929, nachmittags 5 Uhr, wurde der Grundstein gelegt zum Neubau des Berliner Funkhauses, das auf dem in Charlottenburg an der Masurenallee belegenen, von der Stadt Berlin gekauften Grundstück erbaut wird. Bauherren sind Reichsrundfunkgesellschaft und Funkstunde Aktiengesellschaft, beide Berlin W. Potsdamer Straße 4. Das neue Haus wird nach einem Entwurf des Herrn Professor Hans Tölzig in Berlin mit einem Kostenaufwand von etwa 3,5 Millionen Reichsmark durch die Deutsche Land- und Baugesellschaft in Berlin, Linkstraße 44, errichtet. Das neue Haus dient der Reichsrundfunkgesellschaft, deren Aufgabe die zentrale Leitung des deutschen Rundfunks ist, sowie den Rundfunkgesellschaften Funkstunde, Aktiengesellschaft und Deutsche Welle, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, als Sitz. Es sollen aus dem Funkhaus Darbietungen deutscher Kunst und deutscher Wissenschaft in alle deutschen Gaue an zurzeit fast 3 Millionen deutscher Rundfunkteilnehmer und weit über Deutschlands Grenzen hinaus in alle Welt durch Rundfunk verbreitet werden. Möge das Haus für die jetzigen und kommenden Geschlechter eine Stätte wahrer Kultur sein. Bei der Grundsteinlegung waren der Vorsitzende des Aufsichtsrats und der geschäftsführende Direktor Stücklen Merten. Wir legen nunmehr die Bauurkunde in eine Kassette und fügen den Text der Rede, die hier gehalten wurde, bei. Desgleichen eine Niederschrift der Worte, die zu den Hammerschlägen hier gesprochen wurden. Wir fügen weiter bei eine Anzahl von Büchern und Schriften, aus denen der Stand der heutigen Rundfunkbewegung ersichtlich ist. Während das Funkorchester zum Abschluss der Feier das Vorspiel zu den Meistersingern spielt, wird die Kassette verlötet und in den Grundstein eingemauert werden.
Der erste deutsche Großsender wurde mit 60 Kilowatt in Mühlacker 1930 in Betrieb genommen. Man konnte mit diesem Sender auch in die Gebiete senden, die nach dem Ersten Weltkrieg an Frankreich gefallen waren. Unsere Stammhörer haben diesen Beitrag vielleicht schon mal gehört, aber dieser Sender wurde mit einem martialischen Weihespruch, über den man heute lachen kann, eingeweiht.
Südfunk, Südfunk, Achtung, Achtung, hier ist der erste deutsche Rundfunk-Großsender Mühlacker. Achtung, wir wünschen den Hörern in aller Welt guten Empfang. Südfunk und Südwestdeutscher Rundfunk. Ludwig Wüllner spricht den von Paul Enderling verfassten Weihespruch.
Den Blick zu den Türmen, die den tönenden Funken binden. Lasst uns in den Novemberstürmen Kränze heut winden. Gestern noch Wunder, heute Begleiter unserer Stunden, täglich Beredter, täglich Vertrauter, klingt es nun weiterhin durch den Äther. Lasset verkünden die bunten Girlanden stolz unserer Arbeit, stolz der Vollendung. Sender, größter in deutschen Landen, denk deiner Sendung. Rufe der Heimat, den Deutschen zu bringen, die allein unter anderen Sternen. Kunde von deutschem Wesen zu singen, Fremden und Fernen. Gebe die Schätze, die allen gemeinsam, Melodien, Gedanken, Gedichte, gib sie allen, die dürstend und einsam, heb sie zum Lichte. Lenke in Hütten du und Paläste, geistigen Gutes strömende Quelle. Mache den Alltag zum klingenden Feste, tönende Welle.
Heute interessiert die Technik der Rundfunk- und Fernsehübertragung so gut wie niemanden. 1931 war das anders. Wir hören jetzt einen Vortrag von Graf von Arco, dem technischen Leiter von Telefunken, in einen Vortrag, den er 1931 hielt, über die Verbreitung oder die bessere Ausbreitung von Mittel- und Langwellen. Was viele nicht wissen, Graf von Arco war 1923 Mitbegründer der Gesellschaft der Freunde des neuen Russlands und er feierte seinen 60. Geburtstag in Moskau. Unüblich für eine Person seines Standes.
Durch einen im Inland aufgestellten Sender den Empfang bis in die Peripherie und die ungünstigsten Stadtteile hinein sicherzustellen, würden etwa 20 Kilowatt Strahlungsleistung erforderlich sein. Dabei würde aber eine vielfach höhere Feldstärke in der Nähe des Senders als an der Peripherie eintreten. Das Ideal ist im Gegenteil eine möglichst gleichmäßige Feldstärke über die ganze Stadt, so etwa, dass die Höchstunterschiede nur 1:2 betragen sollten. Dies wird umso eher erreicht, je weiter der Sender von der Stadt entfernt aufgestellt ist. Die Größe dieses Abstandes von der Stadt ist aber durch eine weitere Forderung begrenzt. Das versorgte Stadtgebiet muss ganz und gar in der Nahtzone des Senders liegen. Die schwundfreie Nahtzone, die allein erstklassigen Empfang ermöglicht, erstreckt sich also von dem Sender bis zu derjenigen Entfernung, wo die Bodenwelle etwa noch dreimal so stark ist als die Raumwelle. Der Radius der Nahtzone kann demnach durch Leistungssteigerung des Senders über dieses Maß hinaus nicht gesteigert werden, weil die Raumwellen in gleichem Maße wachsen wie die Bodenwellen. Die Nahtzone ist vielmehr in erster Linie durch die gewählte Wellenlänge, in zweiter Linie durch die Bodenleitfähigkeit und die Antennenform gegeben. eine große Anzahl von Erfahrungstatsachen und Messungen, die im In- und Auslande ausgeführt worden sind, geben wertvolle Unterlagen für die Bestimmung der fehlingsfreien Nahzone. Nimmt man eine mittlere Leitfähigkeit des Bodens an und eine der üblichen Antennenformen, so hat die Nahzone für die Welle 300 Meter einen Radius von etwa 60 bis 70, für 500 Meter einen solchen von 90 bis 100 Kilometer. Die Größe der Nahzone kann also von einer bestimmten Sendeleistung ab nicht mehr durch Steigerung der Leistung vergrößert werden. Damit ist auch der zulässige größte Abstand des Senders vom Stadtgebiet eindeutig durch die Welle gegeben. Aber eine weitere Leistungssteigerung ist als Empfangsfeldstärkenvermehrung für eine große Zahl von Rundfunkteilnehmern doch von erheblichem Vorteil. Sie gibt nämlich die Möglichkeit, auch unter ungünstigsten Bedingungen in der Großstadt störungsfreien Empfang herzustellen. In denjenigen Teilen Deutschlands, wo mehrere Großstädte relativ dicht aneinander liegen, wird sich eine Aufstellungsmöglichkeit des Großsenders finden lassen, derart, dass die Feldstärke in zwei oder mehr Städten gleichzeitig genügend groß wird.
Irgendwie reden heute alle anderen außer Max in dieser Sendung. Habt ihr auch das Gefühl? Naja, egal. Er hat ja diese Sendung geplant und geschnitten. Nach langer Zeit haben wir mal wieder einen persönlichen Beitrag von Thorsten zu Afghanistan in der Sendung.
Und nach langer Zeit hat auch Daniel mal wieder den Weg zum Mikrofon gefunden.
Naja, gefunden. Ich wurde ja entführt und hierher geschleppt. Aber reden wir später darüber.
Liebe Freunde von SM Radio Dessau, ich habe nach einem Kommentarthema für diese Sendung gesucht. Da liegt natürlich die vergangene Bundestagswahl auf der Hand. Und ja, ich gebe zu, ich habe Angst, dass die Grünen jetzt an der Regierung sind. Ich habe Angst davor, dass es eine Konfrontation mit Russland gibt, unnötige Konfrontationen. Ich habe Angst, dass sie uns auch das letzte Geld noch aus der Tasche ziehen, uns alle verarmen lassen, um ihre grünen spinnerten Projekte durchzusetzen. Ich habe Angst davor, dass die Meinungsfreiheit endgültig den Bach runtergeht. Es ist ja schon jetzt so, dass gegen andersdenkende Disziplinarverfahren angesetzt werden. Darüber hinaus ergibt sich auch das Thema, wer spaltet die Gesellschaft? Sind es die 10% AfD-Wähler oder sind es die Leute, die die Macht in den Medien haben und dieses Land mit ihren Worten spalten und alle, die nicht ihrer Meinung sind, als bildungsfern bezeichnen? Aber da fiel mir ein 2350 Jahre altes Zitat in die Hände. Es lautet: O Gott, schütze mich vor dem Gift der Kobra, den Zähnen des Tigers und der Rache der Afghanen. Dieses Zitat wird Alexander dem Großen zugeschrieben. Ich möchte jetzt nicht darüber streiten, ob 59 tote Kriegsfreiwillige ein zu hoher oder zu niedriger Preis dafür waren, dass wir in Afghanistan Brunnen bohren wollten und Mädchen zur Schule geschickt haben, sondern ich möchte hier daran erinnern, dass sich ja schon verschiedene Großmächte an Afghanistan die Zähne ausgebissen haben. Im 19. Jahrhundert haben die Engländer dreimal versucht, Afghanistan zu bezwingen. Wie wir wissen, dreimal erfolglos. Das erste Mal marschierten sie 1838 in Afghanistan ein. Sie verließen im Januar 1842 Hals über Kopf Kabul. Und wenige Tage später kam es zur Schlacht von Gandamark. Und darüber schrieb Theodor Fontane ein Gedicht. Dieses Gedicht ist von historischen Tatsachen oder mit historischen Tatsachen unterlegt. Schon 2001 brachte Klaus Bettnerz in einer Monitorsendung dieses Gedicht, gelesen von Otto Sander. Ich möchte euch dieses Gedicht nicht vorenthalten und ich bringe es jetzt hier mit der Anmoderation von Klaus Bettnerz.
Und nun, wie angekündigt, noch einmal zurück nach Afghanistan. Nicht nur die große Sowjetunion hat das kleine Afghanistan nicht besiegen können, auch das mächtige englische Königreich nicht, das drei Kriege in Afghanistan führte und alle drei verlor. Über einen dieser englischen Kriege in Afghanistan schrieb Theodor Fontane ein Gedicht. Es liest Otto Sander.
Theodor Fontane, das Trauerspiel von Afghanistan. Der Schnee leis stäubend vom Himmel fällt, ein Reiter vor Jalalabad hält. Wer da? Ein britischer Reitersmann, bringe Botschaft aus Afghanistan. Afghanistan, er sprach es so matt. Es umdrängt den Reiter die halbe Stadt. Sir Robert Sale, der Kommandant, hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand. Sie führen ins steinerne Wachthaus ihn. Sie setzen ihn nieder an den Kamin. Wie wärmt ihn das Feuer, wie labt ihn das Licht. Er atmet hoch auf und dankt und spricht. Wir waren 13.000 Mann von Kabul. Unser Zug begann. Soldaten, Führer, Weib und Kind erstarrt, erschlagen, verraten sind. Zersprengt ist unser ganzes Heer. Was lebt, irrt draußen in Nacht umher. Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt. Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt. Sir Robert stieg auf den Festungswall. Offiziere, Soldaten folgten ihm all. Sir Robert sprach, der Schnee fällt dicht, die uns suchen. Sie können uns finden nicht. Sie irren wie Blinde und sind uns so nah. So lasst sie's hören, dass wir sind da. Stimmt an ein Lied von Heimat und Haus. Trompeter blast in die Nacht hinaus. Sie bliesen die Nacht und über den Tag laut, wie nur die Liebe rufen mag. Sie bliesen. Es kam die zweite Nacht. Umsonst, dass ihr ruft. Umsonst, dass ihr wacht. Die hören sollen, die hören nicht mehr. Vernichtet ist das ganze Heer. Mit 13.000 der Zug begann. Einer kam heim. Aus Afghanistan. Theodor Fontane. Das Trauerspiel von Afghanistan. Geschrieben 1859.
Von sie nur von dir, mein lieber Freund, ich rate dir.
Kalt zu Hause deine Alte.
Schmeiße in die Gletscherspalte. Denn jeder braucht in dieser Zeit ein kleines bisschen Witzigkeit.
So ist es, genau so ist es.
Ja, so ist es auch.
Denn
Witzigkeit kennt keine Grenze.
Mach dein Hund hier hin und setz.
Ist dein IQ bei minus 10, musst du nicht gleich ins Wasser gehen.
Ich sage dir, es gibt ein Mittel, da brauchst du keinen Doktortitel.
Denn jeder braucht in dieser Zeit ein kleines bisschen Witzigkeit. Du hast es immer gesagt, mein,
mit Witzigkeit
kann es gehen.
Witzigkeit kennt keine Grenze.
Ein kleines bisschen Witzigkeit.
Ja, Witzigkeit. Witzigkeit. Ja, so ist das Leben halt. Mit Heulen wirst du nicht sehr alt. Mit Witzigkeit.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Ende Oktober schrieb uns die Deutsche Postcode-Lotterie. Sie überbrachte uns eine freudige Nachricht. 117 Bewohner aus den Stadtteilen Dessau-Süd, Heideburg und Törten haben insgesamt über 1,4 Millionen Euro gewonnen, da ihre Postleitzahl gezogen wurde. Marion und Roland dürfen sich besonders freuen. Die Hälfte der 1,4 Millionen Euro teilen sich beide. Beide erhielten durch Giuliano Lenz einen Scheck von jeweils 350.000 Euro.
Überwältigend, viel zu viel, also bin ich euch gewohnt. Also wirklich, also mit so viel hätte ich niemals gerechnet. Muss aufpassen, dass ich nicht umfalle. Vor Freude.
Ein ganz großer Wahnsinn war das gewesen, dass ich das gewonnen habe.
Das Geld können die beiden Hauptgewinner gut gebrauchen. Marion möchte sich gemeinsam mit ihrer Tochter ein Haus kaufen. Und Roland?
Mein Traum wäre mal ein richtiges neues Auto, weil ich immer nur gebrauchte, wie ich jetzt gefahren habe.
Doch nicht nur Marion, Roland und die 115 anderen Gewinner dürfen sich freuen. 30% von jedem Losbeitrag gehen an soziale Projekte in die Region. Aber Roland hat selber auch noch etwas Gutes vor und möchte an den Dessauer Tierpark spenden.
Im Tierpark werden wir auch wahrscheinlich was hinspenden, weil Dessau ja auch durch Corona sehr stark getroffen war. Die Tiere haben es auch nötig.
Am 16. Oktober 2021 ließen die glücklichen Gewinner ihren Tag bei einer kleinen Postcode-Feier ausklingen im Waldbad. Alle Glückspilze trafen sich zum Gruppenfoto und strahlten mit ihren Nachbarn um die Wette und hoffen, dass das Kollektiv der Deutschen Postcode-Lotterie schon bald wieder nach Dessau kommt. Wir bedanken uns beim Pressesprecher Dominik McQuay der Deutschen Postcode-Lotterie, dass er uns diese Informationen und auch die Originaltöne zur Verfügung stellte.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Das war's leider schon wieder. Unsere 3 Stunden mit 100 Kilowatt hier auf der 76 Kilohertz sind vorbei.
Und wir sind jetzt um mehr als 300 Euro ärmer geworden.
Dafür hört ihr diese Sendung dann nochmal am 23. November auf der 3955 kHz mit 10 Kilowatt von 15 Uhr bis 18 Uhr nach Weltzeit. Möchte vielleicht mal noch jemand hier etwas mehr sagen?
Daniel, sag mal was.
Wie wäre es vielleicht mal mit den Adressen? Dadurch, dass ihr euch die alle nicht merken könnt, habe ich sie euch sogar extra noch aufgeschrieben. Ich bin echt netter, oder?
Das ist ja wirklich sehr freundlich und da kann ich ja gar nicht anders als zu melden. Wenn ihr elektronisch an uns schreiben möchtet, dann nutzt bitte maxberger@smradio-dessau.de oder gerne per Post, um das Deutsche Postwesen zu unterstützen, an Max Berger in die Naumburger Straße 49 in 04229 Leipzig-Plagwitz. Wenn ihr zusätzliche Informationen zu uns wollt oder zu den Sendungen, geht gerne auf unsere Internetseite www.smradio-dessau.de.
Und in den kommenden Monaten ziehe ich dann wieder zurück nach Dessau zu meinem Vater und gehe ich ihn wieder auf den Geist hier.
Aber nicht hier oben hin. Nicht zu mir.
Zum Glück haben wir noch eine zweite Wohnung hier im Hause. Und dann gehen die Empfangsberichte bitte wieder nach Dessau in die altbekannte Straße, in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Genau, und ich möchte euch noch leider mitteilen, dass der 100 Kilowatt Marathon dieses Jahr ausfallen muss aus organisatorischen Gründen. Genau, das habe ich auch schon anderen Leuten mitgeteilt, unter anderem auch dem Radiokurier. Vielleicht habt ihr es dort schon gelesen. Ich habe aber auch schon versprochen, im kommenden Jahr findet er statt. Ich bin da auch noch an einer klitzekleinen anderen Sache statt. Und ja, ich bin schon dabei, den nächsten zu planen. Dieses Jahr muss er aber leider ausfallen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse.
Na, wie könnten wir dir denn böse sein, Max? Wir
ja, stimmt,
du Hörerkollektiv.
Du müsstest ja dann wieder irgendwas moderieren.
Ach, Herr Jemine.
Oder, ach Mensch, da hätte ich sonst die ganzen Outtakes gesendet.
Was für ein Zeug?
Aussetzer. Das, was Daniel immer...
Was ich am laufenden Band mache.
Genau.
Ein Versprecher.
Genau. So. Ja, wir danken natürlich allen Hörern für die... Hörst du bitte auf mit dem Papier
mal
rumzuwascheln? Ja. Es ist furchtbar. Es ist wie ein Kindergarten hier. Ich hab hier eigentlich mit dem Kindergarten...
Ich hab doch gesagt, ich brauche irgendwas in die Finger. Ich kann nicht so lange rumsitzen. Ich kann so nicht arbeiten.
Wir danken allen Hörern für eure Treue, dass ihr uns 5 Jahre immer fleißig hört und uns Empfangsberichte schreibt. Und ich denke mal, es geht auch noch in die weiteren nächsten 5 Jahre. Und ja, hier, wir haben schon vorhin einzelnen Leuten persönlich bedankt, die uns auch geschrieben haben oder auch so. Und ja, habt ihr noch jemanden, bei dem ihr euch besonders bedanken wollt?
Oh ja, ich möchte mich zum Beispiel bei Bernd Seiser bedanken, unserem Stammhörer, welcher...
Ja, er denkt immer an unsere Geburtstage, egal... Ob das nun jetzt mein Vater ist, Daniel oder ich oder irgendwelche anderen Hörer oder bekannten Leute von ihm. Er grüßt alle und diese Grüße schickt ihr dann auch noch an Radio 700, war es glaube, beziehungsweise an KBS World Service. Dort läuft das dann mit 250 Kilowatt über den Sender Wofferten. Ja, irgendwo kann ich es dann auch nicht mehr aufzählen, weil ich bekomme immer von anderen Hörern, ja, hier, da läuft was, dort läuft was und ich versuche das immer noch weiterzuleiten, aber selbst habe ich irgendwie leider nie die Zeit, dort selbst einzuschalten, zumal ich auch zu meinem Geburtstag dieses Jahr arbeiten war.
Ja, auf jeden Fall möchte ich mich dafür auf jeden Fall nochmal bedanken und natürlich auch an Max, der mir geholfen hat, die technischen Daten vorzutragen.
Ja, kein Ding. Das war's. Bis dahin, vergesst bitte nicht, eure
Antennen zu erden.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.